unterschrieben haben ans Präsidium mit in die gleiche Richtung gehend, dass dieser Pendelbetrieb zwischen Merthornviertel und Riedberg kein adäquater Zustand der Lehre ist. Insofern plädiere ich auch für die entsprechende Lösung, die auch von dieser Unterschriftenaktion, also wofür diese Unterschriftenaktion auch ist. Ansonsten glaube ich, das kann zirkulieren, während ich hier mit der Vorlesung beginne. Ich begrüße also noch die verbliebenen Hörer und habe gegen Ende der letzten Vorlesung irgendwas zum Thema Faktorraum erzählt, mit der Motivation, noch mehr Körper, also auch die reellen Zahlen im Laufe dieser Vorlesung und dann abschließend in der nächsten Vorlesung zu behandeln. Also als Wiederholung, was war die Situation, in der der Faktorraum überhaupt definiert wurde? Also wir hatten V- und Vektorraum, K-Vektorraum, ein beliebiger Körper, U in V- und Untervektorraum, und dann hatten wir eine Äquivalenzrelation, dass V in Relation steht zu W, und wenn wir es ganz deutlich haben wollten, könnten wir eventuell da noch ein U an die Äquivalenzrelation unten drunter schreiben, aber meistens ist das zu viel der Notation, wenn die Differenz V minus W in dem Untervektorraum drin liegt. Wir hatten gesehen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Und hatten die Menge der Äquivalenzklassen nach dieser Relation bezeichnet mit V modulo U, V Schrägstrich U als Zeichen geschrieben. Und diese Menge hatten wir genannt den Faktorraum von V nach U. Okay, soweit zur Bezeichnung. Und einfach nur so eine Quotientenmenge wäre langweilig und zu nicht viel Nütze, wenn wir nicht auf dieser Quotientenmenge Struktur hätten. V war ein Vektorraum und U war ein Untervektorraum. Das heißt, was wir erhoffen können, wir haben zwei Verknüpfungen auf V, eine Addition und eine Skalarmultiplikation. Was wir erhoffen können, ist, dass auf dem Faktorraum immer noch eine Addition und eine Skalarmultiplikation existiert und dass es auf diese Art und Weise wieder zu einem Vektorraum wird. Das ist auch in der Tat der Fall und schreibe ich in dieser Proposition hin. Sind V quer und W quer Elemente von dem Faktorraum? Also ich schreibe, wie auch schon bei der anderen Äquivalenzrelation, als wir die endlichen Körper eingeführt haben, jeweils Querstriche oben drüber, um die Äquivalenzklasse von V modulo U, also bezüglich dieser oben definierten Äquivalenzrelation, zu bezeichnen. Wenn ich also zwei Tierchen in dieser Menge der Äquivalenzklassen habe und ein Skalar Lambda in K, so würde ich am liebsten sagen, was V plus W ist. Und die übliche Definition, die man in der Situation immer machen möchte, naja, V und W sind ja eigentlich Elemente im Vektorraum V, das heißt, V und W kann ich auch in der Tat addieren. Und wenn ich die addiert habe, kann ich deren Äquivalenzklasse modulo U betrachten und habe wieder ein Element in dem Faktorraum. Und das Gleiche kann ich für die Skalarmultiplikation machen. Lambda, wenn ich Lambda mit V multipliziere, kann ich die im Vektorraum V miteinander multiplizieren, dann die Äquivalenzklasse betrachten. Aber jetzt muss ich mich, wie auch in der letzten Vorlesung, jedes Mal fragen, ob dieses Ding wohl definiert ist. Ob das, was ich hier tue, davon abhängt, welchen Vertreter V ich in der Äquivalenzklasse V quer gewählt habe oder ob das nicht davon abhängt. Dass es nicht davon abhängt, ist die Aussage der Proposition. So ist es wohl definiert. Und macht V modulo U zu einem Vektorraum. Beweis davon, damit mache ich es zum dritten Mal im Wesentlichen das gleiche hintereinander. Wohldefiniertheitsgeschichte heißt, ich nehme mir jeweils sind V1, ist V1 in der Äquivalenzklasse von V und W1 in der Äquivalenzklasse von W. Das heißt, dass V1 minus V in U drin liegt, W1 minus W in U drin liegt. Und jetzt kann ich entweder V1 plus V plus W1 addieren. Oder ich kann vergleichsweise V plus W addieren. Und die Äquivalenzklassen sollten gleich sein, damit es wohl definiert ist. Das heißt, ich gucke, damit die Äquivalenzklassen gleich sind, das heißt doch, dass die Differenz in U drin liegt. Nein, die Differenz ist einfach nach einmal umsortieren V1 minus V plus W1 minus W. Und das ist in U drin und das ist in U drin und U war ein Untervektorraum, also liegt die Summe drin, also ist das in U, also ist die Äquivalenzklasse von V1 plus W1 gleich der Äquivalenzklasse von V plus W. Und gleiches Spiel hierfür, für die Skalarmultiplikation. Ich kann einerseits Lambda V1 und andererseits Lambda mal V angucken. Das sind die beiden, also wenn ich mit dem Vertreter gearbeitet habe, bekomme ich das Element. Wenn ich mit dem Vertreter gearbeitet habe, bekomme ich das Element nach der Definition von Skalarmultiplikation hier. Die Differenz ist natürlich Lambda mal V1 minus V. Das heißt, das Element hier ist in U. U ist ein Untervektorraum, das heißt, unter Skalarmultiplikation abgeschlossen. Das heißt, das Produkt liegt wieder in U. Und also ist die Äquivalenzklasse von V gleich der Äquivalenzklasse, von Lambda V gleich der Äquivalenzklasse von Lambda V1. Damit habe ich die Wohldefiniertheit der Addition und der Skalarmultiplikation nachgerechnet. Fragen hierzu noch? Ich hoffe, diese Wohldefiniertheitsrechnungen sind, nachdem ich jetzt die dritte Variante davon für den dritten, also mit Ziel, den dritten Typ Körper zu konstruieren, durchgeführt habe, klar inzwischen. Okay, jetzt müssen wir noch gucken, dass das ein Vektorraum ist. Dazu müssen wir sämtliche Vektorraumaxiome nachprüfen. Nun, das werde ich nur in Ansätzen durchführen. Vektorraumaxiome hieß, dass die Menge V modulo U zusammen mit der soeben eingeführten Addition eine abelsche Gruppe ist. Das heißt, ich muss das neutrale Element bezüglich der Addition hinschreiben. Das ist die Klasse von 0. Bezüglich der Addition. Das Inverse von der Klasse von A bezüglich Plus, also wir haben hier keine Ringstruktur im Moment, wir haben nur eine Addition. Das Inverse von A, von der Klasse von A, ist die Klasse von minus a, denn minus a, Klasse davon, plus die Äquivalenzklasse von a gibt, ich addiere nach der Definition unter dem Äquivalenzklassenzeichen. Das heißt, ich komme auf a plus minus a und damit auf 0. Ja, und so weiter. Im Wesentlichen folgen die Axiome aus den Folgen aus den Vektorraumaxiomen für den umgebenden oder für den Ausgangsvektorraum V. Ich mache das mal an dem Beispiel. Letztes Mal habe ich das Beispiel Distributivgesetz gemacht. Jetzt mache ich mal das Beispiel Kommutativität. Die Addition soll kommutativ sein. Das heißt, ich muss irgendwie nachrechnen, dass die Klasse von V plus die Klasse von W schließlich das gleiche ist wie gleiche Sachen andersrum hingeschrieben. Nun, es geht immer nach dem gleichen Schema. Das ist nach Definition die Klasse von V plus W steht auf der anderen Seite. Jetzt V plus W ist ein Element des umgebenden Vektorraums V. Dort gelten natürlich all die Axiome, die ich nachprüfen muss. Das heißt, das ist die Klasse von V plus W. Verwendet habe ich die Kommutativität im Ausgangsvektorraum V. Und jetzt lese ich die Definition wieder rückwärts und komme schließlich da an und habe das eine Axiom nachgeprüft. Ich schreibe jetzt hier und so weiter hin, denn die anderen Axiome gehen genau nach der gleichen Bauart. Die Definition anwenden, bis man, bis man eine entsprechende Klasse in V hat, auf die man das Axiom loswenden kann, anwenden kann. Und dann das Ganze wieder rückwärts lesen. Okay, soweit mal die Situation. Wenn immer ich einen großen Vektorraum habe und einen kleinen Vektorraum, dann kann ich den Faktorraum bilden, groß modulo klein, und es gibt mir wieder einen Vektorraum. Schwierig ist es an der Situation, jetzt ein gutes Beispiel zu geben. Ein Beispiel dafür, wo das wirklich nützlich ist, dass man jetzt nicht den großen Vektorraum oder den kleinen, sondern wirklich diesen Quotienten hernimmt. Und das Beispiel, ich habe es bereits angekündigt, sind die reellen Zahlen. Also ein Beispiel, das einiges an Arbeit erfordert und bei dem ich denke, dass man einiges sieht. Erstmal kurz losgelassen von allem, was wir über Faktorraum und Äquivalenzrelationen gehört haben. Letztes Mal hatte ich in die Runde gefragt, was die reellen Zahlen sind. Und habe zwei Antworten bekommen, die für sich beide sozusagen was Gutes haben. Die eine Antwort war die präzise Definition aus dem Analysis-Skript, nach der ich explizit gefragt habe. Die reellen Zahlen sind ein angeordneter Körper, der auch vollständig ist, also jede beschränkte Menge hat ein Supremum, eine kleinste obere Schranke. Gut, das ist alles wunderbar in Ordnung. Und jetzt kann man hoffen, dass es so einen Körper auch wirklich gibt. Ziel, am Ende der nächsten Vorlesung werden wir das erreicht haben. Ja, den gibt's wirklich. Oder man kann auch irgendwie sagen, wie ist es eigentlich in der Schule mal, da hat man ja auch die reellen Zahlen. Und über vollständige Körper und angeordnete Körper und Axiome redet man in der Schule ziemlich wenig. Was macht man in der Schule? Ich erinnere mich noch an die Zeit, da ich das zum ersten Mal gehört habe, da war es irgendwas mit Dezimalbruchentwicklungen oder irgendwas mit Intervallschachtelungen. Also ich schreibe mal irgendwie so ein Beispiel hin, was ist eigentlich eine reelle Zahl? Also 3 ist sicherlich eine rationale Zahl. 3.1 ist sicherlich steht ein Dezimalpunkt dazwischen. 3.1 ist sicherlich auch eine rationale Zahl. Ich könnte sie schreiben als 31 Zehntel. Ich könnte 3.14 schreiben, das ist auch schließlich eine rationale Zahl, das ist 314 Hundertstel. wenn ich das will. Und so weiter könnte ich immer mehr Dezimalstellen hinzunehmen. Und diese Folge von Dezimalzahlen, die ich hier irgendwie hinten schreibe, ich vermute, jeder hat irgendwie eine Ahnung, was das für eine Zahl werden soll. Wer weiß, was das hier für eine Zahl werden soll? Ja? Sehr gute Antwort, aber warum eigentlich? Warum nicht 3, warum geht es nicht weiter mit 3.14150, 3.14150, 3.14150000. Ha! Ich spiele hier sozusagen das große Ratespiel. Wie geht diese Folge weiter, die man von manchen Übungs- oder Knobelzetteln kennt? Wie geht diese Folge weiter? Ja, keine Ahnung. Wie soll ich wissen, wie die Folge weitergeht, wenn ich nur den Anfang einer Folge kenne? Keine Ahnung, ob das hier betrachtet Pi gibt oder so und so viele Zehntausendstel. Was lernen wir hier sozusagen aus dieser Betrachtung? Erstens, reelle Zahlen kann ich durch Näherungsfolgen beschreiben. Hier steht eine Folge, alles davon sind rationale Zahlen, alles davon sind rationale Zahlen und irgendwann komme ich hoffentlich immer näher an an meine gesuchte reelle Zahl ran. Ob diese reelle Zahl nun 31.415 10.000 sind oder Pi, ja, das hängt davon ab, wie es weitergeht, aber jedenfalls komme ich auf diese Art und Weise immer näher ran. Und natürlich, ich brauche wirklich eine Folge, sozusagen eine Folge abgezählt mit, sagen wir, den natürlichen Zahlen. Das ist das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und so weiter Folgenglied. Gut, also reelle Zahlen sind hoffentlich sowas wie Folgen von rationalen Zahlen. Dezimalbrüche sind eine Möglichkeit, diese Folgen darzustellen, aber bei weitem nicht die einzige. Und es ist auch vielleicht gar nicht so geschickt, sich auf Dezimalbrüche einzulassen, denn erstens, es gibt nicht nur das Dezimalsystem, das Hexadezimal, Binär oder sonst welche Ziffernsysteme sind mindestens genauso gut. Und noch viel wichtiger, 14159. Das seien hier mal genügend Ziffern in der Näherung, sagen wir von Pi. Diese Folge von reellen Zahlen, wie ich jetzt hier angefangen habe, wenn ich sie richtig fortsetze, gibt es die Folge von Dezimalnäherungen der Zahl Pi. Vollkommen korrekt beantwortet. Jetzt Achtung, wenn ich hier wegwische, dann steht hier auch eine Folge von Dezimalnäherungen von Pi. Aber es ist eine andere Folge. Ich habe woanders angefangen. Ich habe den ersten Term weggelassen. Und wenn ich vorher anfange mit 0, 3 und so weiter, dann steht hier nochmal eine andere Folge. Das heißt, ich habe vorne dran sozusagen noch irgendwie ein bisschen Unsinn dazu geschrieben oder ein bisschen was vom Anfang weggelassen. So eine Näherungsfolge von einer reellen Zahl ist in keinster Weise eindeutig. Man kann irgendwie sozusagen am Anfang was weglassen oder es auch dazu schreiben. Das Wesentliche ist, was am Ende passiert mit der Folge. Die beiden Punkte soll man sozusagen im Kopf behalten. Und damit kann ich auch schon die Definition hinschreiben oder zumindest mal das erste Lemma, das da uns hinführt, zu den reellen Zahlen. Was für Folgen schreibe ich denn hier hin? Das sind Folgen von rationalen Zahlen zum einen und konvergieren die? Nee, nicht wirklich. Ja, die würden gerne konvergieren. Ja, diese Folgen würden gerne gegen irgendeine reelle Zahl konvergieren, allein wir haben noch gar keine reellen Zahlen, wir haben die rationalen Zahlen. Und nicht jede Folge es gibt Folgen von rationalen Zahlen, die gut sind, am liebsten konvergieren würden, aber überhaupt nicht konvergieren können, weil sie gegen eine reelle Zahl konvergieren würden. Wie heißen denn diese Folgen, Begriffe aus der Analysis, die am liebsten konvergieren würden? Ja. Nee, jein. Ich suche einen anderen Begriff und dann drösel ich diese relativ gute Antwort mal von der anderen Antwort auseinander, ja? Ja, das ist sozusagen eine Formulierung davon. Es gibt aus der Analysis sozusagen einen ganz wesentlichen Slogan oder Satz: Jede Folge ist konvergent in R. Was meine ich mit Folge? Danke, Cauchy-Folgen. Also, wenn wir bereits die reellen Zahlen haben, oder sozusagen das mal als Axiom oder als unbewiesenen Satz am Anfang der Analysis 1 vorausgesetzt haben, dann kann man im Laufe der Analysis beweisen, jede Cauchy-Folge ist konvergent. Cauchy-Folgen sind die Folgen, die am liebsten konvergieren würden, wenn sie denn nur irgendwas wissen, wohin sie konvergieren. Wenn wir noch keine reellen Zahlen haben, dann passiert einfach Folgendes. Wir definieren die reellen Zahlen als die Menge aller Cauchy-Folgen in Q, wobei wir damit noch eine Kleinigkeit falsch gemacht haben. Also, halten wir erstmal fest. Die Menge aller Cauchy-Folgen CQ mit rationalen Einträgen also, das ist eine Folge von rationalen Zahlen, die bilden einen Vektorraum. Also die zwei Vorlesungen sind offensichtlich eine Mischung aus Analysis und linearer Algebra. Ganz so trennen kann und will man die Vorlesungen manchmal einfach nicht. So, jetzt betrachte ich mal zwei Folgen. Ich lasse mal hier erstmal diese komische Null, wische ich hier nochmal weg. Und ich betrachte mal die Folge 4, 3.2, 3.15, 3.142, 3.1416, 3.14160 und so weiter. Da oben steht eine Folge, naja, da vor oben steht der Anfang einer Folge, ich habe gerade mich darüber schon ausgelassen, da unten steht der Anfang einer Folge, wogegen will denn diese Folge wohl konvergieren, so wie ich das hinschreibe? Gegen Pi hatten wir schon. Ich hatte auch schon den Witz gemacht, dass man es natürlich aus diesen ersten Gliedern nicht weiß. Wogegen würde denn diese Folge konvergieren am liebsten? Ja? Auch gegen Pi. Sind die beiden Folgen gleich? Nein, das ist ganz offensichtlich. Aber, wenn sie nicht gleich sind, was ist denn deren Differenz? Ja? Eine 1 an der letzten Stelle immer. Also die Differenz ist hier 1, hier ist sie 0,1, hier ist sie 0,01, 0,001 und so weiter. Vollkommen richtig. Das ist eine Folge von rationalen Zahlen. Eine spezielle Folge von rationalen Zahlen. Jetzt wieder an den Kontext der Analysis gedacht. Was für eine Folge ist das? Eine Nullfolge. Und jetzt sind wir wieder in der linearen Algebra gelandet. Die Menge der Cauchy-Folgen mit rationalen Einträgen bildet einen Vektorraum. Und die Menge C wie Cauchy, geschwungenes N wie Nullfolge, NQ, der Nullfolgen bilden einen Untervektorraum. Bevor wir sozusagen weiter über die reellen Zahlen nachdenken, beweise ich das mal kurz. In Wirklichkeit geht es einfacher, wenn man noch sozusagen die Nullfolgen sind Teilmenge von den Cauchy-Folgen. Muss man vielleicht, ja. Und darüber liegt noch sozusagen der noch größere Vektorraum aller Folgen, die Menge aller Folgen. Die Menge aller Folgen bildet einen Vektorraum. Folgen, die Menge aller Folgen mit rationalen Einträgen, die nenne ich mal Q hoch, und da steht Q hoch die natürlichen Zahlen, bilden einen Vektorraum. Wir hatten bereits eingesehen, das kartesische Produkt mit endlich vielen Faktoren, also zum Beispiel Q² oder Q hoch 3 oder 17 Kopien von Q, bildet einen Vektorraum. Vergleiche. Also die Aussage war eine Aussage, die wir in einer der ersten 5 Vorlesungen irgendwann mal behandelt haben, dass das kartesische Produkt von einem Körper mit endlich vielen Kopien einen Vektorraum bezüglich komponentenweiser Addition und komponentenweiser Skalarmultiplikation bildet. Die Tatsache, dass wir endlich viele Kopien hatten, also 2 Stück hier, spielt in dem Beweis, wenn man sich nochmal anguckt, überhaupt keine Rolle. Wenn man da unendlich viele Kopien hinsetzt, also indiziert mit den natürlichen Zahlen, der 1., 2., 3., 17. und so weiter Stelle, funktioniert der Beweis genauso. Man muss sozusagen bloß immer einen Satz Pünktchen machen, bevor man die Klammer zumacht. Das heißt, die Menge aller Folgen bilden einen Vektorraum, um zu zeigen, dass die Menge der Cauchy-Folgen ist sicherlich eine Teilmenge von dem Raum aller Folgen. Das heißt, ich muss nur zeigen, dass die Menge aller Cauchy-Folgen ein Untervektorraum darin ist. Das Untervektorraum-Kriterium anwenden und kriege damit natürlich insbesondere raus, dass sie einen Vektorraum bilden. Ich wende also das Untervektorraumkriterium auf CQ und NQ an. Also zur Erinnerung, also seien, ich nehme AN und wenn ich sorgfältig bin, schreibe ich immer noch dazu, wo der Index läuft, aber irgendwann werde ich das weglassen, weil es mir zu oft vorkommt, also es ist jetzt schon passiert, und BN Cauchy-Folgen. Nochmal zur Erinnerung, was war eigentlich eine Cauchy-Folge? Eine Cauchy-Folge heißt, welches Epsilon auch immer ich mir vorgebe. Zur Erinnerung, dieses Epsilon hier ist im Moment eine rationale Zahl Epsilon. In der Analysis irgendwann ist es egal, ob das eine rationale oder eine reelle Zahl ist. Aber im Moment kennen wir überhaupt gar keine reellen Zahlen. Dieses Epsilon ist eine rationale Zahl, deswegen. Cauchy-Folge heißt, für jedes Epsilon gibt es so einen Zeitpunkt n, ab dem die Differenz von je 2 Folgengliedern kleiner als Epsilon ist. Das heißt, für je 2 Indizes m und n, die größer sind als dieser Startindex n, der natürlich von Epsilon abhängt, ist die Differenz von AM und AN kleiner als Epsilon. Und das war jetzt die Tatsache, dass A eine Cauchy-Folge ist. Und für B gibt es natürlich auch ein N. Zunächst einmal ist dieses N, das ist ein NA, also das gehört zu der Folge A. Und es gibt ein NB, sodass für alle M und N größer als das NB die entsprechende Aussage für die B-Folge gilt. Und natürlich werde ich jetzt, ich sage es einmal und werde es in Zukunft immer wieder unter den Tisch kehren, wenn ich ein NA habe und ein NB, dann, also insgesamt 2 solche Ns, dann kann ich natürlich auch zu dem größeren von den beiden übergehen, also N das Maximum von NA und NB setzen. Und dann kann ich ein N natürlich auch gemeinsam hernehmen, ab dem diese Eigenschaft gilt. Nun, Untervektorraumkriterium heißt, ich muss A plus Lambda mal B angucken. Also ich muss mir noch ein Lambda in K fixieren. Naja, vielleicht sollte ich noch sagen, zum Untervektorraumkriterium gehört auch noch die Tatsache, die ich von vornherein mal hätte sagen sollen, dass die Folge 0, die besteht aus Nullen an allen Stellen, die liegt in der Menge der Nullfolgen und in der Menge der Cauchy-Folgen. Das heißt, die beiden Vektorräume, diese Mengen sind nicht leer. Sozusagen diese Kleinigkeit, die natürlich in gewisser Weise wichtig ist, aber dann doch offensichtlich vom Untervektorraumkriterium haben wir jetzt auch noch mit abgehandelt. Wenn ich mir jetzt also ein K fixiere, dann ist zu zeigen, dass A, die Folge bestehend aus, also A plus Lambda mal B, was die Folge ist, AN plus Lambda mal BN, N aus N, ist eine Cauchy-Folge. Und was mache ich dazu? Nun, ich gucke mir mal an, was AN plus Lambda AM plus Lambda BM minus AN plus Lambda BN im Betrag ist. Kann dies natürlich umgruppieren und krieg AM minus, minus AN plus Lambda mal BM minus BN. Und nach Voraussetzung ist das kleiner gleich, das ist kleiner als Epsilon, das ist kleiner als Epsilon, also habe ich insgesamt 1 plus Lambda mal Epsilon. Natürlich das Ganze für alle m und n größer als dieses Anfangsdingens Epsilon. Und daraus folgt, jetzt könnte ich an der Stelle schon aufhören und hoffe, dass es sozusagen jedem klar ist, dass auch hieraus folgt, dass das wieder eine Cauchy-Folge ist. Wenn ich es ganz klar haben wollte, dass hier kleiner Epsilon steht, wie man es sozusagen am liebsten hätte, dann muss ich halt in der Voraussetzung zunächst einmal jeweils einen Faktor mit 1 plus Lambda gewinnen. Also da oben die Voraussetzung auf Epsilon Strich gleich Epsilon durch 1 plus Lambda anwenden und dann kommt hier am Ende sozusagen clean Epsilon raus. Aber ich denke, jeder hat so viele Cauchy-Folgen gesehen, dass er auch sieht, dass aus egal was der Vorfaktor ist. Wichtig ist, das Lambda ist ein für alle Mal fixiert. Ich muss es für jedes Lambda testen. Das Lambda hängt nicht von n oder von sonst irgendwas ab. Dass daraus folgt, dass die Folge, ja, die Behauptung, dass eben dies ist eine Cauchy-Folge. So, und das Gleiche für Nullfolgen, seien AN und BN Nullfolgen, das heißt, zu jedem Epsilon gibt es ein N, sodass der Betrag von AN kleiner als Epsilon ist und der Betrag von BN kleiner als Epsilon ist, wenn nur das N größer als dieser Startindex groß N ist. Und daran ist natürlich der Betrag von AN plus Lambda BN, Dreiecksungleichung angewandt, kleiner gleich 1 plus Lambda mal Epsilon. Und aus dem gleichen Grund folgt, da ich jetzt folgt, dass AN plus Lambda BN, N in N, ist eine Nullfolge. Ja, Vorsicht, ich war hier ein bisschen schlampig. Lambda in K, wer ist eigentlich K? Von welchem Körper K reden wir? Frage ans Publikum, wenn ich da schon nicht korrigiert wurde. Für welchen Körper K rede ich? Um welchen Körper K handelt es sich? Q, die rationalen Zahlen, habe ich gerade schon gehört. Denn es sind Folgen mit rationalen Koeffizienten und die können nur ein Q-Vektorraum sein. Ein anderer Körper kommt überhaupt nicht in Frage. So, jetzt haben wir einen Vektorraum der Cauchy-Folgen, einen Untervektorraum der Nullfolgen und ich habe es versucht, da oben mit meinem Spielchen mit diesen Dezimalannäherungen von Pi bereits zu motivieren. Wenn immer wir einen Vektorraum haben und einen Untervektorraum, können wir den Faktorraum betrachten. Und mit einem doppelten Strich vorne dran, bezeichnen wir den Faktorraum von Cauchy-Folgen modulo Nullfolgen. So, was wissen wir jetzt an der Stelle? An dieser Stelle wissen wir das, was wir über Faktorräume bisher gezeigt haben, nämlich, dass es wieder einen Vektorraum bildet. Und zwar, es ist ein Q-Vektorraum. Die Notation suggeriert natürlich, dass dieser Quotient die reellen Zahlen sind. Dazu müssen wir jetzt eine ganze Menge noch arbeiten. Was müssen wir arbeiten? Zunächst einmal wollen wir zeigen, dass es ein Körper ist. Angeordnet und vollständig kommt danach. Überhaupt muss es mal ein Körper sein. Und damit es jemals eine Chance hat, ein Körper zu werden, müssen wir erstmal eine Multiplikation definieren. Welche Art von Multiplikation kann man definieren? Nun gut, das sind Folgen. Ob das Cauchy-Folgen oder Nullfolgen sind, ist zunächst einmal irrelevant. Auf welche Art und Weise kann man sich vorstellen, dass man so eine Folge von Zahlen multipliziert? Die einzige Vorstellung ist zunächst einmal komponentenweise. Also definiere Multiplikation auf, ich kann das auf der Menge aller Folgen gleich machen. Das macht keinen Unterschied, ob ich die Cauchy-Folgen hernehme oder die Menge aller Folgen. Ich nehme an mal bn, die Folge der ans multipliziert mit der Folge der bns ist die Folge der Produkte. Wunderbar. Was mache ich damit? Nächstes kleines Lemma. Mit dieser Multiplikation wird die Menge aller Cauchy-Folgen zusammen mit Plus und Mal ist ein Ring. Was ist das Erste, was wir hier an dieser Stelle überhaupt nachprüfen müssen, um dieses Lemma zu verifizieren? Was ist sozusagen, wenn dieses Lemma sozusagen dieses Lemma als in der Klausur oder so auftauchen würde? Was wäre die erste Amtshandlung, die ihr machen würdet? Da hinten war die erste Meldung. Vorsicht, also Inverses bezüglich Addition haben wir bereits, denn das ist ein Vektorraum. Und als Vektorraum haben wir ein Inverses bezüglich der Addition. Ein Inverses bezüglich der Multiplikation, das haben wir im Allgemeinen nicht. Das wäre die Eigenschaft Körper. Gemach, Gemach, wir kommen dazu. Natürlich geht damit einher, die Ringaxiome nachzuprüfen. Ringaxiome sind im Wesentlichen die Existenz von so einem Eins-Element und die Distributivgesetze. Das ist der zweite Schritt. Nochmal die Frage, was ist eigentlich der erste Schritt, wenn man zeigen will, dass das ein Ring ist? Ja, da ist eine Meldung neben. Genau. Zu sagen, Abgeschlossenheit bezüglich Multiplikation heißt, das Produkt von zwei Cauchy-Folgen, ja, wissen wir überhaupt, dass das eine Cauchy-Folge ist? Das ist sicherlich eine Folge. Das Produkt von zwei Folgen ist eine Folge. Aber ist es denn wieder eine Cauchy-Folge? Vielleicht sollte ich das als Proposition bezeichnen und nochmal davor schalten, die Kleinigkeit, die ich überhaupt dafür noch benötige, nämlich, dass Cauchy-Folgen beschränkt sind. Wenn, das heißt, wenn, ich ein A, wenn AN eine Cauchy-Folge ist, so gibt es ein M mit der Eigenschaft, dass der Betrag von AN kleiner gleich diesem Ding M ist für alle N in N. Das ist sicherlich in der Analysis aufgetaucht. Es ist so einfach, dass ich es mal kurz skizzieren kann. Cauchy-Folge heißt, ich wende sozusagen die Definition der Cauchy-Folge auf Epsilon gleich 1 an und sage mir, dass für alle, dass es ein groß N gibt, sodass für alle N größer M der Betrag von AN minus AM kleiner 1 ist. Das heißt, ich wende das insbesondere mal auf M gleich das nächste, also auf M plus 1 an. Also insbesondere ist der Abstand zu AN plus 1 minus 1, also AN plus 1 minus 1 und AN plus 1 plus 1 quetscht AN ein für alle N größer N. Das heißt, um jetzt, wenn ich als M als das Maximum der Beträge von diesen beiden hernehmen würde, dann habe ich schon alle Folgeglieder, die größer sind als N, in den Griff gekriegt und die ersten nehme ich auch noch dazu. Ich nehme einfach Sätze M als das Maximum von der endlich vielen Objekte bestehend aus dem Betrag von AN plus 1 minus 1, dem Betrag von AN plus 1 plus 1 und den endlich vielen Beträgen am Anfang, die ich auch noch dazu brauche. Und damit habe ich die ersten und mit den beiden habe ich alle weiteren. Und damit habe ich insgesamt alle in den Griff gekriegt. So. Jetzt muss ich noch beweisen, dass das hier ein Ring ist. Und dafür muss ich erstmal ein bisschen Tafel wischen. Seien AN und BN Cauchy-Folgen. Dann muss ich gucken, was ich sagen kann über AN, BN minus AM, BM. An der Stelle kann ich einfach einflechten den gemischten Term minus AN BM plus AN BM minus AM BM. Ich habe, wenn ich deutlich geschrieben habe, hoffentlich nichts überhaupt mit der Gleichung tatsächlich durchgeführt und kann jetzt ausklammern, hier vorne steht AN mal BN minus BM und ich ziehe es auch noch gleich auseinander mit einem kleiner gleich und hinten kann ich ein BM ausklammern mal AN minus AM. So, und da das Cauchy-Folgen sind, hatten wir bereits gesehen, es existiert im vorherigen Lemma ein MA und ein MB, sodass der Betrag von AN kleiner gleich MA und der Betrag von MBN kleiner gleich MB ist. Das heißt hier, wenn ich das auseinanderziehe, steht hier A, das, also hier vorne, das AN schätze ich mit MA ab und das BN minus BM, das kann ich mit Epsilon abschätzen, wenn ich nur für N, M größer N gilt, also das N ist das N, das von Epsilon abhängt und mir die Eigenschaft, dass AN und BN Cauchy-Folgen sind, quittiert, wie in der Tafel, ich habe es gerade weggewischt. Also weil das beides Cauchy-Folgen sind, gibt es ein N von Epsilon, sodass für alle größeren Indizes diese Differenz und diese Differenz kleiner als Epsilon ist. Den vorderen schätze ich ab mit MA mal Epsilon, hier kann ich MB mal Epsilon hinschreiben. In der Summe habe ich nicht genau Epsilon, gegen das ich den gesamten Betrag abschätzen will, sondern irgendeinen Vorfaktor. Aber da der Vorfaktor universell ist und insbesondere nicht von dem Index N abhängt, stört er nicht weiter. Ich habe die Differenz für alle großen N der Folgenglieder, der Produktfolge, gegen irgendwie Epsilon mal irgendeinen Vorfaktor abgeschätzt. Und daraus folgt, dass AN mal BN ist Cauchy-Folge. Gut. Die Ringaxiome, die hatten wir mal, die gelten sogar nicht nur in der Teilmenge aller der Cauchy-Folgen, sondern sogar auch in der größeren Menge Q hoch N. Die Menge aller Folgen zusammen mit der Addition und der komponentenweisen Multiplikation, die bildet auch einen Ring. Also das neutrale Element bezüglich der Addition hatten wir bereits, es ist 0 und das neutrale Element bezüglich der Multiplikation ist natürlich die konstante Folge, bestehend aus lauter Einsen. Konstante Folge von lauter Einsen, ran multipliziert an irgendwas, macht nichts. Diese konstante Folge von lauter Einsen, ganz wichtige Bemerkung, das ist eine Cauchy-Folge von rationalen Zahlen. Denn die sukzessiven Differenzen, die werden sehr klein. Genau genommen sind die schon von vornherein 0. Das heißt, dass es eine Cauchy-Folge ist, ist ganz wichtig, denn wir wollen ja zeigen, dass die Menge aller Cauchy-Folgen einen Ring bildet, dann ist es doch sehr gut, wenn das neutrale Element bezüglich der Multiplikation in der Menge tatsächlich drin liegt. Dass die Ringaxiome hier drin gelten, kann ich wieder darauf verweisen, dass wir das Gleiche, sagen wir, für Q-Quadrat, also für ein kartesisches Produkt mit endlich vielen Faktoren, in einer der ersten Vorlesungen bereits nachgerechnet haben. Und wenn man das anguckt und dann nicht nur zwei oder drei Terme, sondern eine unendliche Folge von Termen hinstellt, dann rechnet man die Ringaxiome genauso nach. So. Jetzt haben wir, dass die Menge aller Cauchy-Folgen einen Ring bildet. Warum definieren wir eigentlich nicht R als die Menge aller Cauchy-Folgen? Wir können doch Pi, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, so eine typische reelle Zahl, die von der, oder Wurzel 2, von der man irgendwie schon gehört hat, dass sie keine rationale Zahl ist, die können wir doch wunderbar mit irgendeiner Cauchy-Folge, zum Beispiel die Dezimalbruchentwicklungen davon, sukzessiven endlichen Näherungen, approximieren. Warum gehen wir zu diesem komischen Faktorraum Modulo Null-Folgen über? Oder anders ausgedrückt, ja, wir wollen einen Körper der reellen Zahlen. Bemerkung, also, naja, die beiden Antworten passen sozusagen zusammen. Die Menge der Cauchy-Folgen ist kein Körper. Warum bildet die Menge aller Cauchy-Folgen keinen Körper? Auch da eine Erinnerung an sozusagen letzte Vorlesung oder vorletzte, da hatten wir schon wieder so einen Trick. Was ist der übliche Trick, um zu erkennen, dass ein Ring kein Körper ist? Sicherlich, irgendwie, ein Körper hieß, jedes Element hat ein multiplikatives Inverses. Jedes von null verschiedene Element hat ein multiplikatives Inverses. Das ist die Definition, aber das nachzuweisen, dass so irgendwas nicht existiert, ist immer ein bisschen lästig. Es gibt einen Trick, mit dem er sofort nachweist, dass es nicht existieren kann. Wir hatten beim Thema F4 und Z-Modulo 4 den gleichen Trick bereits. Warum ist Z-Modulo 4 kein Körper? Ja? Weil es Nullteiler gibt, weil es Elemente gibt, zum Beispiel das Element 2 und das Element 2, das die beiden multipliziert, 2 mal 2 gleich 0 ergeben. Genau der gleiche, das impliziert nach dem Schluss, den wir bereits vorher mal hatten, dass 2 kein Inverses haben kann. Können wir das auch hier machen? Können wir zwei Cauchy-Folgen finden, die nicht Null sind, aber die, deren Produkt Null ist? Kann mir jemand zwei Cauchy-Folgen nennen, die nicht Null sind, die Null, also wirklich die konstante Null-Folge, das Null-Element in dem Ring der Cauchy-Folgen, aber deren Produkt Null ist? Wie war das denn bei dem kartesischen Produkt von zwei Faktoren? Da hatten wir auch solche Nullteiler. Zwei Elemente, die miteinander aufmultipliziert Null ergeben, obwohl sie nicht Null waren. In Q kreuz Q, also der Q Quadrat, kann mir jemand in diesem Ring zwei Elemente nennen, die nicht Null sind, aber miteinander aufmultipliziert Null ergeben. Aufmultipliziert bezüglich komponentenweiser Multiplikation. Wie wäre es mit 1, 0 und 0, 17? Oder 5, 0 und 0, 17 war, glaube ich, das Beispiel, das vor so und so viel Vorlesungen irgendwann mal dran war. Das Produkt von der beiden, die beiden Elemente sind offensichtlich nicht 0. Da stehen von 0 verschiedene Einträge drin. Aber das Produkt von den beiden Elementen ist 0. Also, ich schreibe hin. Wenn das Prinzip hier soweit verstanden ist, gehe ich nochmal zu meiner ursprünglichen Frage zurück. Kann mir jemand zwei Cauchy-Folgen nennen, die nicht Null sind, aber deren Produkt Null ist? Ja?
Yeah.
Wenn die immer 1 minus 1 zwischen dem hin und her springen, dann kommen sie sich nie näher. Das werden keine Cauchy-Folgen. Mit 1 durch, ja, im Moment ist sozusagen der Vorschlag, die eine Folge ist 1 durch n, 0, also 1, 0, 1 halb, 0, 1 Drittel und so weiter. Und die zweite Folge ist 0, 1, 0, 1 halb, 0, 1 Drittel. Habe ich den Vorschlag ungefähr richtig aufgegriffen? Diese beiden Folgen sind nicht Nullen, denn ich sehe jede Menge von Null verschiedene Einträge in beiden Folgen. Allerdings ist das Produkt komponentenweise multipliziert. Wir haben es ja gerade so gemacht. In jeder Komponente ist entweder oben oder unten ist Null. Das ist Null. Und nochmal das Argument, warum ist es jetzt kein Körper? Das ist jetzt nochmal das Argument, warum ein Ring mit Nullteilern kein Körper ist. Wenn es dazu ein multiplikatives Inverses gäbe, nennen wir das mal x. Also nennen wir dieses Element hier mal y1 und das Element hier mal y2. Falls es gibt ein x1 mit der Eigenschaft, dass x1 mal y1 gleich 1 ist. Wenn es ein Inverses von y gäbe, so gilt x1 mal y1 mal y2. Ja, was ist das? Zum einen ist es natürlich x1 mal 0, denn die beiden multiplizieren sich zu 0 auf und irgendwas mal 0 gibt immer 0. Und zum anderen ist x1 mal y1 1, jetzt schreibe ich das y2 ab, und 1 mal y2 ist y2. Also wenn es so ein Ding gäbe, folgt daraus, dass y2 gleich 0 ist, aber y2 habe ich natürlich so gemacht, dass es nicht 0 ist. Also habe ich einen Widerspruch und daraus folgt, so ein x1 gibt es nicht. Also kurzum, die Menge aller Cauchy-Folgen bildet keinen Körper. Die haben zwar die Eigenschaft, dass sie sowas, diese Eigenschaft abbilden, mit Dezimalbrüchen sowas zu approximieren, aber es gibt im Allgemeinen keine Inverse von null verschiedenen Elementen. Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass hier eine Folge steht, die kein Inverses hat. Was sind diese beiden Folgen? Diese beiden Folgen sind offensichtlich Nullfolgen. Das heißt, was müssen wir tun, um tatsächlich einen Körper zu bauen? Wir müssen deklarieren, dass alle Nullfolgen wirklich das Nullelement sind. Und das ist das, was der Faktorraum tut. Im Faktorraum sind alle Nullfolgen das Nullelement, die Klasse von Null. Also ich schreibe mal sozusagen die Beobachtung hin, die ich jetzt hingeschrieben habe. y1 und y2 sind Nullfolgen. Das heißt, y1 und y2 sind nicht Null als Cauchy-Folge, aber die Klasse davon im Faktorraum Cauchy-Folgen, modulo Nullfolgen, ist die gleiche, und es ist auch die gleiche wie die Klasse der Null im Raum. Der Cauchy-Folgen, modulo Nullfolgen. Das heißt, der Übergang zum Faktorraum ist dafür da, sozusagen diese dämlichen Gegenbeispiele aus der Welt zu schaffen. Und nachdem wir sozusagen diese Motivation hier geleistet haben, warum wir eigentlich zum Faktorraum übergehen, indem wir zumindest mal diese Nullfolgen rausschmeißen, die ganz sicher Gegenbeispiele produzieren, dass die Menge aller Cauchy-Folgen ein Körper sind, können wir jetzt dazu übergehen, sozusagen den wesentlichen Satz zu beweisen. Also der härteste Teil ist, die Menge R zusammen mit Plus und Mal ist ein Körper. Was müssen wir nur noch tun? Ja, naja gut, wir müssen verschiedene Sachen noch tun. Worauf hatten wir bisher die Multiplikation definiert? Wir hatten die Multiplikation bisher auf den Cauchy-Folgen definiert. Das heißt, eigentlich ist es sogar noch an der Tafel. Hatten wir sie auf der Menge aller Folgen definiert und hatten gesagt, dass die Multiplikation Cauchy-Folgen in Cauchy, also Produkt von zwei Cauchy-Folgen wieder eine Cauchy-Folge ist. Was ist eigentlich die Multiplikation, die wir auf R definieren wollen? Vielleicht sollte ich sagen, hier erstmal noch definiert durch. Naja, definiert durch das fast universelle Prinzip beim Übergang zu einem Faktorraum, dass ich natürlich die Klasse von AN und die Klasse von BN miteinander multipliziere, indem ich die beiden Folgen miteinander multipliziere, das ist die Multiplikation von Cauchy-Folgen, und dann zu der entsprechenden Klasse übergehe. Und natürlich ist hier wieder zu zeigen, das ist wohl definiert. Also die erste Aufgabe, die wir zu tun haben, ist, dass diese Multiplikation wohl definiert ist. Und die zweite Aufgabe, die wir zu tun haben, sind die Ringaxiome. Aber die zweite Aufgabe, die wird eine ganz kurze sein, und die Moral habe ich bereits bei den Vektorraumaxiomen für den Faktorraum angedeutet. Die Ringaxiome folgen aus der Definition und den Ringaxiomen die wir ja zumindest erwähnt haben für Cauchy-Folgen beziehungsweise für die Menge aller Folgen. Also der zweite Teil, wenn man sozusagen sich nochmal die Mühe gemacht hat, das bei der Addition nachzugucken, wieso das Addition auf dem umgebenden Raum, also Vektorraum, der umgebende Raum ist Vektorraum, bedeutet der Faktorraum ist Vektorraum, dann passiert hier das Gleiche, wenn der das große, das umgebende Ding ein Ring ist, dann ist auch diese Faktormenge ein Ring. Und die dritte sozusagen wichtige Eigenschaft, die wir noch natürlich überprüfen müssen, weswegen wir das Ganze machen, ist natürlich die körpercharakterisierende Eigenschaft, die Existenz von Inversen bezüglich der Multiplikation. Ist S ungleich eine reelle Zahl, die von 0 verschieden ist, so gibt es ein Inverses. Bezüglich der Multiplikation. Das ist also das Programm dessen, was wir zu tun haben. 2 habe ich bereits angedeutet, ist ein ganz stupides Nachrechnen. 1 und 3 machen wir jetzt, oder? Jetzt und in der nächsten Vorlesung. Zu 1. Ich hoffe, das Publikum hilft mir und hat bereits die richtigen Reflexe. Was muss ich eigentlich für 1 tun? Ja? Vorsicht, nicht Lambda und ein Plus dazwischen, das war bei den Untervektorraumaxiomen. Das wollen wir hier nicht machen. Wir wollen hier Wohldefiniertheit überprüfen. Wohldefiniertheit heißt irgendwas mit, hängt nicht vom Vertreter ab. Was müssen wir dazu tun? Ja. Wir nehmen noch einen, sozusagen einen weiteren Vertreter, also sei, ich mache jeweils einen Strich dran, um den Vertreter in der gleichen Klasse zu nehmen. Und ich nehme noch einen weiteren Vertreter in der Klasse der Folge der Bns. Was heißt es eigentlich, noch einen weiteren Vertreter? Was bedeutet das? Um damit zu rechnen, brauche ich irgendwie eine Charakterisierung. Was heißt das? Wie unterscheiden die beiden sich also? Ja. Die Komponenten unterscheiden sich. Durch was?
Durch den Betrag.
Ja, aber wie groß ist der Betrag? Modulo was rechnen wir denn? Wir rechnen auf Äquivalenzklassen modulo, R ist Cauchy-Folgen, modulo, Nullfolgen. Zwei Folgen sind in der gleichen Klasse, wenn sie sich um eine Nullfolge unterscheiden. Alles, was sich nur um eine Nullfolge unterscheidet, fliegt in die gleiche Klasse. Das heißt, das in der gleichen Klasse zu sein wie hier bedeutet, die Folge an-an ist eine Nullfolge und die Folge bn-bn ist eine Nullfolge. Und was müssen wir tun, um auszurechnen, dass irgendwas wohldefiniert ist? Ja? Und egal ist, heißt genau was? Nicht gleich, sondern in der gleichen Äquivalenzklasse landen. Zu zeigen ist also, dass egal, ob ich die a-ns mit den b-ns oder die a-n-strichs mit den b-ns-strichs multipliziere, dass die in der gleichen Äquivalenzklasse landen. Das heißt, zu zeigen ist, ja, in der gleichen Äquivalenzklasse heißt, die Differenz ist Nullfolge. Die Folge der Differenzen an-bn- minus anbn ist Nullfolge. Okay, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Und wie immer in solchen Situationen ist es geschickt, erstmal überhaupt die Voraussetzungen hinzuschreiben. Was heißt die Voraussetzung? Die Voraussetzung heißt, für alle Epsilon größer 0 finde ich einen Index n, sodass der Betrag von an' minus an kleiner als Epsilon ist, für alle n größer als dieser Anfangswert und das gleiche für die b's, a priori für ein verschiedenes n, aber ich habe bereits gesagt, dass ja nur zwei sind, das Maximum von den beiden hernehmen kann. Und dann habe ich sie beide auf einmal im Griff. Okay, das heißt, ich will das hier losrechnen. Na gut, an-bn- minus anbn. Jetzt kann ich erstmal, natürlich hätte ich gerne diese Differenzen hier irgendwo im Angebot, habe ich aber nicht. Solche Differenzen tauchen hier erstmal nicht auf. Und der übliche Trick ist, mal so einen gemischten Term einzuflechten. Ich habe ihn bereits heute schon einmal durchgeführt und ich tippe, in der Analysis ist er schon oft genug aufgetaucht. Ich habe hier einfach mal so einen gemischten Term, so mit Strichs und Nicht-Strichs, eingeflochten, abgezogen und wieder dazugezählt, ohne damit irgendwas getan zu haben. Und der Vorteil ist jetzt, hier vorne kann ich ein an' ausklammern und habe dann die Differenz bn' minus bn dastehen und hier hinten kann ich ein bn ausklammern. und habe eine Differenz an-min an stehen. Und jetzt kann ich auch noch gleich die Dreiecksungleichung anwenden und die Terme hier auseinanderziehen, beziehungsweise noch weiter diese Faktoren bereits auseinanderziehen. Und jetzt kommt ein Argument, das wir schon da oben bei Produkt von Cauchy-Folgen ist wieder in Cauchy-Folgen gesehen haben. Nämlich dieses an', das sind ja die Terme von der Nullfolge. Also diese Nullfolge ist natürlich insbesondere eine Cauchy-Folge. Das heißt, das ist ein Term einer Cauchy-Folge. Und diese Terme einer Cauchy-Folge sind global beschränkt, unabhängig von n. Also das hier ist kleiner gleich, die Konstante hier ist immer groß m und vielleicht sollte ich die einen unteren Index a' dran schreiben, um anzudeuten, dass es das m zu a' ist. Und das hier ist natürlich beschränkt durch Epsilon. Das hier ist beschränkt durch die entsprechende Konstante für die Folge b's mal Epsilon. Also insgesamt irgendein Vorfaktor mal Epsilon. Und damit habe ich nachgerechnet, dass die Folge dieser Differenzen für n, für alle n größer als so ein Anfangs groß n kleiner als irgendein universeller Vorfaktor mal Epsilon ist. Das heißt, diese Differenzfolge ist eine Nullfolge und das war genau das, was ich zeigen wollte. So, als nächstes wollen wir uns zum Punkt 3 machen. 2 habe ich gesagt, sage ich nichts dazu. Richtung Punkt 3. Wir suchen Inverses. Also sei an Cauchy-Folge. Wir suchen ein Element, ein multiplikatives Element, davon, na gut, wenn das nicht 0 ist. Also S sei 0 gleich S und das ungleich, Entschuldigung. Also wir nehmen eine Cauchy-Folge her, die ist nicht 0 in R. Also nicht 0 in R bedeutet, sie ist, ihre Klasse ist nicht 0. Das heißt, mit anderen Worten, das hier heißt, dass diese Folge an ist keine Nullfolge. Es ist eine Cauchy-Folge, aber es ist keine Nullfolge. Und von so einem Element wollen wir ein multiplikatives Inverses finden. Das heißt, wir wollen eine Folge von bn's finden, sodass an mal bn gleich 1 ist. 1 bedeutet, ich habe es da oben hingeschrieben, an der oberen Tafel, 1 ist das Element 1, 1, 1, 1, 1. Welche Folge würden wir denn nehmen wollen als bn? Sozusagen den Kandidaten für den Inverses, da erhoffe ich mir einen Vorschlag aus dem Publikum. Welche Folge von bn's sollte ich versuchen herzunehmen, sodass bn mal an die Klasse von 1 ergibt? Ich muss komponentenweise multiplizieren. Komponentenweise soll 1 rauskommen. Ja? Das ist der offensichtliche Kandidat, genau. Und was ist das Problem? Oder weswegen muss ich jetzt noch arbeiten? Oder warum habe ich geschrieben Kandidat für Inverses? Naja, Stimmen, also Stimmen im Sinne von bn mal an gibt natürlich 1. Der Teil von Stimmen ist okay. Aber was ist... Ich dividiere hier. Ja. Wenn da irgendwo 0 vorkommt bei der Folge, soll ja schon mal vorgekommen sein, dass irgendwo eine Folge irgendwann mal 0 hat, dann habe ich hier ein Problem und kann das nicht machen. Jetzt erstmal noch eine Bemerkung dahingehend, wo wir eigentlich hin müssen. Bn gleich 1 durch an ist gut. Aber wenn ich am Anfang ein bisschen was falsch mache, ist es nicht schlimm. Bn gleich, und jetzt schreibe ich die Folge mal hin, die nenne ich einfach mal 7, 13, 24. Und ab dem vierten Glied fällt es mir ein, was ich eigentlich richtig tun möchte. Dann kommt 1 durch A4, 1 durch A5, 1 durch A6 und so weiter. Das behaupte ich, ist auch kein schlechter Kandidat für einen Versus. Angenommen, bei AN waren genau die ersten, also ich schreibe mal hin, angenommen A1, A2 und A3 sind 0. Aber an ist ungleich 0 für n größer 3. Könnte ja sein, dass meine Cauchy-Folge, die keine Nullfolge ist, von dieser Bauart ist. Dann behaupte ich, meine Folge bn, die ich hier hingeschrieben habe, die ist ein Inverses. Warum? Was ist es? Was ist das Produkt von an mit bn? Entschuldigung. Was ist das Produkt von an mit bn? Ja?
0,0,0,1.
Genau. Dann ist an mal bn. Das hat am Anfang irgendwie 3 dämliche Nullen und danach ist es so gemacht, dass da nur noch Einsen stehen. Habe ich damit ein Inverses gefunden von der Folge an mit dieser Eigenschaft? Korrekte Antwort, wenn wir sagen, dass es 1, 1, 1, 1 geben soll, dann nicht, denn hier vorne steht nicht 1, 1, 1, 1. Aber was wollen wir eigentlich? Wir wollen, dass es 1, 1, 1, 1 gibt im Faktorraum. Dass die Klasse von dem, was wir rauskriegen, gleich der Äquivalenzklasse von 1 ist. Was heißt das? Das heißt, dass das, was wir rauskriegen, sich von 1, 1, 1, 1 nur um eine Nullfolge unterscheidet. Das heißt, 1, 1, 1, 1 minus das, was wir rauskriegen, das ist natürlich, da steht am Anfang dreimal Mist und dann stehen nur noch Nullen. Diese Folge hier, die dreimal von 0 verschieden ist und dann nur noch Nullen hat, ist ganz sicher eine Nullfolge. Das heißt, Bn, dieses Bn, wie ich es hier angegeben habe, ist Inverses in R. Bedenkt, R ist ein Faktorraum. Bn ist ein Inverses in R von dem Element A. Das heißt, ich werde das auf die nächste Stunde vertagen, wir müssen nicht zeigen, dass das An überall von 0 verschieden ist. Wir müssen nur zeigen, dass es ab einem gewissen Index immer von 0 verschieden ist. Wenn es vorne 3 oder 5 oder 17 mal 0 annimmt, dann setzen wir da einfach b irgendwas. Ich hoffe, ich habe hier irgendwas deutlich genug angedeutet. Dann steht hier vorne irgendwas, aber danach steht nur noch 0, 0, 0, 0. Das heißt, die Differenz ist nur noch eine Nullfolge. Das sozusagen aus dieser Voraussetzung zu folgern, dass es keine dass ab einem gewissen Index keine Nullen mehr auftauchen und die restlichen reellen Zahlen genügen, Angeordnetheit und Vollständigkeit, das werde ich in der nächsten Vorlesung noch machen. Danke für die Aufmerksamkeit.